Hallo Leute, hier ist der Tobi von Gravedigger und ihr hört Rost und Stahl.
Rost und Stahl! Der Metal Podcast. Hoshi, Stefan,
du und ich,
ja.
Wir sind gespannt, denn bald geht's wieder los, ne?
Ja, bald geht's wieder los, ja.
Mit Heavy Metal, Bierchen in der Hand.
Oh ja.
Und einem Glas Apfelmus. Na, scheiße, das hat sie jetzt.
Ja, das Wetter, das lässt ja schon ein bisschen hoffen, ne? Dass wir bald tatsächlich wieder irgendwo bei strahlendem Sonnenschein ein Bierchen in der Hand uns die Ohren durchpusten lassen dürfen. Unter anderem mit einer Band, über die wir heute sprechen, ne?
Gravedigger.
In Gladbeck, auf dem Gladbeck Metal Bash, in der Hometown der Band, am 10.05. Ein bisschen unbezahlte Werbung hier.
Ja, aber bevor wir über diese Band reden, wie geht's dir?
Ach ja, ich kann nicht klagen. Es könnte wirklich schlimmer sein.
Du hörst dich heute nicht so glücklich an.
Ich höre mich heute nicht so glücklich an. Ja, es ist tatsächlich relativ viel Arbeit im Moment. Ich habe ziemlich viel zu tun, so mit dem Dayjob, aber auch so mit Haus und Hof etc. Ist gerade echt irgendwie... Ja, keine Ahnung. Lange kein Urlaub gehabt, lange kein Urlaub in Sicht. Wird mal wieder Zeit, glaube ich. Ja, und bei dir?
Ja, ich habe ja gerade eine leckere Woche Montezumas Rache hinter mir.
Ja, ja.
Und kuriere mich noch aus. Für dich reicht's. Die Liebe ist wieder da.
Für die Zuhörer auch. Da muss ich hier gleich wieder eine halbe Stunde
Zuhörer
Pause
auch.
Machen. Ich will eine halbe Stunde unterbrechen, weil du wieder auf dem Scheißhaus sitzt.
Du kannst doch hier keine internen Details verraten, das dürfen nur die US-amerikanischen Regierungsangehörigen.
Wir können ja mal die Hörer auffordern, ob sie uns mal schreiben wollen, bei welcher Minute in der letzten Folge der Schnitt war, wo du gesagt hast, Hoshi, ich muss kacken.
Und ich sag euch, danach habe ich 2 Tage der Hölle durchlebt. Und eine ganze Woche, wo ich dann noch dachte, ich könnte wieder arbeiten gehen und dann resignierend feststellen musste, dass der Körper das anders vorhatte. Deswegen sitze ich jetzt hier, bin gerade heute wieder gut drauf und deswegen habe ich gedacht, wir nehmen heute mal schön auf. Und zwar unsere wunderschöne Sonderfolge Nummer
11, tatsächlich.
Geil.
Gravedigger.
Gravedigger.
Bevor wir zu Gravedigger kommen, Stefan, wir wollen Musik empfehlen. Hast du mir was
unbedingt
Schönes mitgebracht, was ich hören darf in den nächsten Tagen?
Ich dir.
Ja.
Immer.
Du mir.
Ich hoffe, wie du mir, so ich dir.
Natürlich.
Andersrum.
Ich habe auch was für dich.
Wie ich dir, so du mir. ich bringe mit, ich packe meinen Koffer und nehme mit Warbringer, A Better World vom aktuell erschienenen Album Wrath and Ruin.
Wrath and Ruin.
Für alle Leute, die es nicht kennen, ja, selbst betitelt eigentlich eine moderne Thrash-Metal-Band. Ich würde mal behaupten, es ist eine Schnittmenge aus Melodic Death-Metal und modernem Thrash. Geile Band, macht Spaß, neues Album ist super drauf und ich glaube, das nehmen wir auch in einer der nächsten Besprechungen mit rein.
Jo.
Wenn du Bock hast.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob wir das mal als Hausaufgabe den Hörern schon mal mitgeben sollen.
Ja. Dürfen wir denn trotzdem, ich weiß, du willst das eigentlich nicht, aber dürfen wir denn trotzdem den Zuhörern noch so einen kleinen Songschnipsel da so jetzt noch so dran packen?
Kleinen bitte. Songschnipsel.
Aber genau jetzt.
Ja, 5 Sekunden jetzt.
Jetzt, zack. Der war geil, ne?
Der war super. Stefan, ich habe auch eine Empfehlung für dich.
Was denn? Was denn?
Eine deiner Lieblingsbands, vermute ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich vermute
Was?
Eine deiner Lieblingsbands, ja. Eine Melodeath-Band und vielleicht sogar die Melodeath-Band, The Haunted, haben mal wieder was rausgehauen. Und zwar eine Single, Warhead nice. Heißt die. Und ich nehme mal an, du hast die schon gehört, richtig?
Ich habe die natürlich schon gehört, ja.
Und wie findest du?
Auf einer Skala von 1 bis Dosenbier ist das für mich momentan noch so eine gute 7.
Eine gute 7.
Ich habe mich drauf gefreut und The Haunted ist mit Sicherheit als Supergroup aus, ich sag mal, At The Gates Mitgliedern, Ola Englund, dem super bekannten Gitarreninfluencer, ein Ding. Ich liebe die Band und die haben in der Vergangenheit richtig, richtig fette Dinger rausgebracht. Und der neue Song ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ich finde, er ist nur sehr straight, generisch. Also der groovt nicht so, wie ich das sonst von den Jungs kenne. Trotzdem gefällt er mir. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, weil das soll jetzt nach, lass mich nicht lügen, 8 Jahren das nächste, endlich neue, geile Album von den Jungs werden.
Ja, ich bin gespannt. Also ich fand den Song ganz gut. Ich finde, es ist sehr viel Thrash-Metal drin, so vom Sound her. Also das ist ein bisschen untypisch für The Haunted, würde ich sagen.
Ja, also ist sehr, sehr skanky, ne? Geht schnell auf die 12, ne? Und ufter, ne? Und also... Ja.
Ich habe dieses Intro von dem Ding nicht so ganz gecheckt, aber es ist auch ganz stimmungsvoll.
Ja, ist egal.
Kann man sich auf jeden Fall geben. Also wenn da mal was in Aussicht ist, albummäßig, also wann, ist wahrscheinlich noch nicht bekannt, zumindest wissen wir es nicht. Dann werden wir es besprechen, genau. Mhm. Ja, cool. Dann ne, The Haunted Warhead Single, 3 Minuten 39 ist schnell weggehört.
Jetzt mal hier nochmal 5, 3, 4 Sekunden,
ja,
whatever.
Ja, ist und ja gut, ey. Die GEMA, die reibt sich die Hände, ey. Wie euch immer mit Musik versorgt.
Ja, wir verwöhnen euch aber nicht mehr so oft jetzt. Ne? Also ab dem nächsten Mal werden wir das nur noch ansprechen, was wir empfehlen. Und dann müsst ihr selber hören gehen, ne?
So. Ja, genau. Nein, ein bisschen haben wir noch, ein bisschen Luft haben wir noch. Und irgendwann müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Aber ja, ist halt nicht so ganz billig, die Musik hier reinzuspielen. Ne? Aber für euch nur das Beste.
Ganz toll. So. Ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen, dass wir euch jetzt hier 5 Sekunden eingespielt haben.
Ja, war schon ein bisschen mehr. Mhm. Gehen wir weiter. Wollen wir reden über eine Band, die aus meiner Heimatstadt kommt und sich 1980 gegründet hat? Wollen wir über Gravedigger reden?
Boah, das ist Wahnsinn, ne? 45 Jahre.
45 Jahre.
Totengräber.
Ja. Sind zwar gerade auf Tournee mit, ne? Mit
krasse 45 Scheiße.
Jahre Totengräber.
Ich meine, Chris Boltendahl ist ja eine lebende Legende. Ne?
Ja. Der ist auch nicht viel älter, glaube ich. Also der ist einfach geboren.
Ja, der hat einfach, das ist wie Chuck Norris, ne? Der wurde geboren und hat direkt das erste Album aufgenommen. Ja. Mit derselben Stimme, schon immer. Ja?
Ja, wenn man sich die Biografie, die zum 20-Jährigen erschienen ist, also irgendwie 2005 tatsächlich, da hat meine damalige Freundin mir die geschenkt, wenn man sich die durchliest, kriegt man ein bisschen den Eindruck, dass es ähnlich war. Also die waren ja wirklich noch sehr jung, als sie das gegründet haben, ne? Also jetzt
ja, nicht. Ja, also wirklich eine jugendlichen Band.
Ja.
Ja? Aber sehr lustig, weil das war tatsächlich diese Biografie, von der du gerade redest. Da kam, meine ich, kurz vorher auch so eine Compilation raus. Ich meine, die haben ja zig Compilations rausgebracht, wenn man sich mal die Diskografie anguckt. Und meine Schwester hat mir die damals mitgebracht. Ich lass da 2004, 2005 gewesen sein. Da kam die irgendwann damals, was weiß ich nicht, 13 oder 12 Jahre alt und hat mir die mitgebracht. Er hat gesagt, guck mal, Stefan, du hörst doch gerne Metal, ne? Habe ich dir mitgebracht, schenke ich dir. Ich so, ach, danke, ne? Und ja, da waren dann die ganzen Klassiker drauf, ne? Heavy Metal Breakdown, Excalibur, ja. Und das war so mit der erste Berührungspunkt, den ich mit der Band hatte.
Ah, krass. Ja. Über diesen Sampler dann.
Ja, also mit über diesen Sampler. Ja. Ne? Also ich kannte vorher natürlich, können wir gerne, also jetzt zwar auch drüber reden, wie wir so in die Band eingetaucht sind das erste Mal. Das erste, was ich von Gravedigger gehört habe, war, meine ich, der Song Raven vom Album The Gravedigger.
Ja.
Ich bin also in der heißen Manni Schmidt-Phase mit der Band groß geworden. Ne? Das hat sich ziemlich nahtlos angeschlossen an dieses Standard-Potpourri, was man als jugendlicher Neumetaller als Heranwachstumsmittel Dingsbums nimmt. Also Iron Maiden, Metallica.
Ja.
Dann hat das bei mir einen ganz giftigen Schwenk Richtung Rhapsody, Hammerfall, Camelot gemacht. Also da war ich richtig in dieser schmierigen Power-Metal-Schiene drin. Das
Guilty Pleasure-Scheiß.
Genau, und irgendwann kam dann so ein Kumpel von mir um die Ecke und sagt, hier, deutsche Band, geiler Scheiß. Und das war dann tatsächlich neben Edguy eine der deutschen Bands, die ich damals gehört habe, rauf und runter. Und das war so dieses heilige Triumvirat Manni Schmidt-Alben.
Ja.
The Gravedigger, The Last Supper und Rheingold
war dazwischen.
Ja, genau.
Ja.
unfassbar. Und ich habe diese Alben gefeiert und dadurch bin ich da eingestiegen und habe die Band lieben gelernt. Und das Ganze hat für mich dann so ein bisschen abgeflacht, als Manni Schmidt dann gegangen ist. Mhm. Und da war es dann für mich nicht mehr interessant. Und da muss ich dann auch sagen, da war ich dann alt genug, um in diesem Alter zu sein, dass man irgendwie unglaublich dumm der Meinung ist, dass diese Mucke nichts mehr für einen ist und man braucht jetzt was Härteres. Ich habe dann also 15 Jahre lang gar keinen Gravedigger mehr gehört und habe dann erstmal die ersten Jahre so cool getan und nur noch Melodic Death Metal gehört und so gesagt, ja, Power Metal, das ist was für Kinder so ungefähr. Nee, und jetzt weiß ich das alles zu schätzen. Ne? Also von daher, schön, dass wir heute drüber reden. Wie ist denn bei dir?
Ja, ich habe Gravedigger kennengelernt. Also ich kannte die tatsächlich so von hier und da. Ich glaube hier von dem Tunes of War Album hier, ne, wie heißt er, The Clans Are Marching? Nee, so heißt er nämlich genau
Rebellion,
nicht.
Rebellion, ne?
Genau, ja. Rebellion. Der lief natürlich immer so in den Kneipen und Discos, wo man sich so rumgetrieben hat, ne? Und dann bin ich irgendwann dahinter gekommen, dass die Band aus meiner Heimatstadt kommt. Das war mir nicht klar. Und dann hatte die natürlich direkt so ein paar Zusatzlorbeeren, sag ich mal. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit denen beschäftigt, ein bisschen intensiver. Und habe dann halt auch so das ganz alte Zeug erstmal von denen gehört. So das Debütalbum, die Heavy Metal Breakdown von 84. Und habe mich dann so, ja, nach und nach dann so an diese Mittelalter-Trilogie auch rangetastet, ne, hier Knights of the Cross, Tunes of War, Excalibur, falsche Reihenfolge, aber
Mörder.
Genau, und das war halt schon echt großartig, ne, und dann kam zu dem Zeitpunkt oder kurz danach kam dann auch die Rheingold 2003 raus und die ist auch einfach ein fantastisches Album, finde ich. Ich habe die zur Vorbereitung wieder gehört und ja, natürlich ist das alles irgendwie total ausgetreten und dieses Wagner-Zeug da irgendwie reinzubringen, ne? Aber die machen das einfach richtig gut.
Aber ehrlicherweise waren doch Gravedigger eigentlich im Heavy Metal mit einer der ersten Bands, die dieses Wagner-Zeug totgetreten haben. Also eigentlich haben die sich ja nicht angebiedert und irgendwas nachgemacht, sondern schon ihr eigenes Ding gedreht.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Rheingold ist von 2003, ne? Also
ja, klar, aber also ansonsten hast du ja eigentlich eher nordische Mythen, also nicht diese klassisch teutonischen Mythen, sondern eigentlich eher nordische Mythen, alles rund um Thor und Odin, alles, was so in diesen ganzen Skandi-Metal-Bereich reingeht. Auch dieser ursprüngliche Hardrock, Led Zeppelin zum Beispiel, die haben ja auch nur solche Mythen auseinandergenommen. Mhm. Also von daher, also mir fällt jetzt nichts ein, es sei denn einer der Streber-Zuhörer, die wir jetzt hier haben, der kann noch mal was in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns ja immer über Kommentare. Von daher.
Ich meine, es ist so ein bisschen picky jetzt, ne? Also bei Rheingold damals ist mir das schon relativ früh aufgefallen. Also die Musik mega geil, die Stimme von Chris Bolton, das ist auch extrem special, ne? Allerdings ist ist eigentlich so eine der Bands, wo ich froh bin, kein English Native Speaker zu sein.
Oh ja, unbedingt.
Ist halt super denglisch, aber klar, ne, heutzutage, du hast gar kein Problem damit, dir irgendwelche Serien auf Englisch reinzuziehen. Deren Berührungspunkte mit Englisch waren Heavy Metal Songs und halt Englisch in der Schule, ne? Und du bist ja vermutlich nicht mit deinen Lyrics oder so zu deinem Lehrer gerannt. Okay, und 2003 sowieso nicht mehr. Dann war der hoffentlich nicht mehr in der Schule, der Bolle. Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Und wie es um die Englischbildung damals in 70er, 80ern aussah, da brauchen wir ja nur mal unsere Eltern befragen.
Diese Band aus dem Ruhrgebiet, alles Arbeiterkinder gewesen, hundertprozentig nicht vorhanden. Und ich bin der Meinung, sie haben das Beste draus gemacht.
Ja, definitiv.
Sie haben ja auch nie, wirklich nie so getan, als ob das alles bierernst ist, sondern immer mit einer ordentlichen Portion Selbstironie, mit einer ordentlichen Portion Phantasmus und Quatsch vor allen Dingen auch ihre Songs geschrieben und das dann eben vertreten. Und wenn man, es ist mir gestern dann, als ich drüber nachgedacht habe, wie wir diese Folge aufnehmen, da habe ich auch einfach so, eigentlich sind Gravedigger das perfekte deutsche Beispiel für dieses wandelnde Klischee im Heavy Metal. Weil wenn du dir Songtexte von Judas Priest reinziehst, wenn du dir Songtexte von anderen Bands aus dem Genre Heavy Metal reinziehst, also Manowar zum Beispiel.
Ja.
Ja, gut, die können natürlich alle als Native Speaker, können die natürlich gutes Englisch, aber das sind alles peinliche Texte. So, und die sind nicht minder peinlich als, oder die Gravedigger-Texte sind nicht weniger peinlich. Ja, also natürlich kommt da die Portion Denglisch dazu, aber eigentlich ist das gelebter Heavy Metal, was die machen.
Ja, voll
und da kann ich ehrlicherweise rein aus Nostalgiegründen natürlich auch eine ordentliche Schippe drüber wegsehen, weil wenn ich mir das durchlesen würde,
Ja.
Da will ich aus dem Lachen nicht mehr rauskommen.
Sind da auch nicht alleine mit. Guck dir Creator an, ne? Also bei denen ist es jetzt in den Lyrics nicht so dramatisch, aber so auf der Bühne ist das ja, also war zumindest bis vor ein paar Jahren, also die Ansagen, wenn er die da versucht hat auf Englisch, das war ja auch schon immer so ein bisschen, ne? Aber gut, das ist auch wirklich, das ist extrem, extrem arrogantes Rumgejammer und da will ich auch gar nicht weiter drauf rumtreten. Ja. Es ist auf dem aktuellen Album halt immer noch so, ne? Bone Collector hieß The Great Dictator, so. Das ist halt dann jetzt ein bisschen korrekter vom Englisch her, aber es ist halt immer noch so, dass man sich so denkt, das hat halt kein Native Speaker gemacht, ne?
Nein, natürlich nicht.
Ja.
Vor allen Dingen auch von der Aussprache her, ne? Er kokettiert aber auch damit. Mhm. Ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass er es auch ein Stück weit absichtlich macht, ja, weil er ist schon in der Welt damit rumgekommen. Mhm. Ich gehe wirklich davon aus, dass es auch ein Stilmittel sein kann. Und ich denke, das spannt den Bogen eigentlich ganz gut. Chris Boltendahl hat über 45 Jahre hinweg eine extrem stabile Stimmleistung gebracht. Mhm, der hört sich heute noch an. Und damals habe ich schon gedacht, wie kann denn der Ben 25 Jahre spielen?
Ja, krass, ne?
Als ich mit denen groß geworden bin. Boah, 25 Jahre. Ich habe die damals auf dem Wacken gesehen, 2006, meine ich, wäre das gewesen. Stand da vor der Bühne, noch mit Manni Schmidt. Und ich habe mir gedacht, boah, sind das alte Menschen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass Chris Boltendahl da vielleicht Mitte 40 gewesen ist.
Nicht so viel älter als du jetzt, ne?
Also nicht so viel älter als du,
ja,
aber
sowieso.
Trotzdem nur noch 10 Jahre älter als ich. Und ich denke mir so, scheiße. Ja?
Ja.
Und die haben jetzt 45 Jahre Mucke gemacht. Richtig, und die haben ja, ich sag mal, mehrere Phasen durchlebt. Ja. Und du bist ja der Ältere von uns beiden. Vielleicht hast du Bock, die Phasen mal so ein bisschen zu umschreiben, die wir da so durchlebt haben.
Oder? Ja, also so ganz hart abgrenzen kann ich das tatsächlich nicht. Darum soll es ja aber auch nicht gehen. Also ich würde mal tatsächlich sagen, so mit der Tunes of War 96 fing so die zweite an, alles was davor kam. Heavy Metal Breakdown, und dann haben sie ein Album auch als Digger gemacht, wo sie dann versucht haben, in die Kommerzecke zu gehen, so 87. Ich glaube, ich habe es nie gehört. Ich bin mir nicht sicher. Aber die haben sich auch ganz schnell dann, das haben wir heute rausgefunden, ne? Dann haben sie sich aufgelöst und haben dann als Hawaii, glaube ich, ne?
Ja, die Band Hawaii.
Die Band Hawaii. Und ein Album hat es gegeben, Bottles and Four Coconuts. Es ist gruselig. Ich habe vorhin mal auf YouTube reingehört. Ihr kriegt das auf voller Länge auf YouTube. In voller Länge. Das ist schon echt hart. Also das ist irgendwo zwischen Tankard und Sodom mit Boltendahls Stimme so. Und dann, also das ist wirklich ganz seltsam. Naja, egal. Auf jeden Fall, dann hat man sich ja wieder gegründet. 1993 dann. Und ja, dann ging es dann halt auch mit der Heart of Darkness schon so ein bisschen in die Richtung. Aber dann spätestens mit Tunes of War, Knights of the Cross und Excalibur. Ich würde mal sagen, das sind so die drei großen Alben aus der Phase. Und dann kam halt The Grave Digger, womit dann eigentlich auch schon wieder die nächste Phase eingeleitet wurde. Ja. Ne? Und das ist ja dann, glaube ich, eins der Alben, was du sehr schätzt. Ne?
Genau, also du hast die Grave Digger, unfassbar modern produziertes Album für die Zeit damals. Dann hast du die Last Supper und die Rheingold.
Mhm, genau.
Und alle drei sind für ihr, also wir reden da von den Jahren 2001 bis 2005, soweit ich mich erinnere.
Ja, genau, das stimmt.
Unfassbar modern und sauber produziert. Das hat damals, also die Mittel, wenn du die Mittel hattest, so ein Album zu produzieren, dann hast du richtig Geld. Ja, oder Manni Schmidt vielleicht. Da haben andere Bands heute nicht so einen Sound. Ne? Und da war ich unglaublich beeindruckt. Also das hat mich damals unglaublich geprägt. Und ich war dann schon so ein bisschen enttäuscht, als dann um 2009 herum Manni Schmidt die Band verlassen hat und dann Axel Ritt den Posten an der Gitarre übernommen hat, weil das war einfach nicht das Gleiche.
Ja.
Und das ging dann ja bis vor...
Ja, 3 Jahre dann.
Drei Jahren ging das, ne?
Und so ein Symbol of Eternity. Ich weiß gar nicht, wann der dann ausgestiegen ist, aber...
Ja, irgendwo in der Gemengelage da. Und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Das hatte vor allen Dingen die Gründe, dass Axel Ritt halt einfach bei weitem nicht so ein guter Gitarrist gewesen ist wie Manni Schmidt. Und ich war schon immer sehr gitarrenfixiert.
Mhm.
Und wenn du dann so einen Gitarristen hast, der dir ein cremiges, krank, super krass Deluxe gespieltes Solo nach dem anderen vor den Latz knallt und in einer Perfektion spielt. Und auf einmal hast du da einen Gitarristen, der das alles nicht auf die Straße kriegt. Da war ich dann schon irgendwie enttäuscht. Und das war so einer der Gründe, die mich dazu geführt haben, dass ich dann einfach aufgehört habe, auch Gravedigger zu hören.
Ja, tatsächlich, ne? Ist bei mir ähnlich. So ab 2009 war ich da auch raus, voll, ja.
Wobei ich hatte irgendwie auch das Gefühl, Entschuldigung.
Ich wollte nur sagen, wobei ich das gar nicht so sehr an den Gitarren oder an dem Personal festgemacht hätte. Was mich viel mehr gestört hat, ist, dass die dann in so eine selbstreferenzielle Phase gegangen sind.
Ah, jo, ja.
Wo sie dann halt so The Clans Will Rise Again 2010, The Clans Are Still Marching und dann Return of the Reaper. Okay, geht noch klar, aber die anderen beiden sind halt direkte Anspielungen auf Tunes of War. Und
ja, da hast du schon vollkommen recht.
Nee. Also, ich weiß, es sind bestimmt auch keine schlechten Alben, aber das hat mir einfach nichts mehr gegeben.
Ja, so. Ich habe hier und da jetzt mal reingehört. Es ist okay, aber es hat mich nicht bewegt. Und deswegen war ich positiv skeptisch, als Chris Boltendahl / Gravedigger irgendwann dann announced haben, dass sie jetzt Axel Ritt den Tritt gegeben haben.
Den Axel Tritt? Oh Gott, der arme Kerl.
Entschuldigung, Axel. Liebe Grüße. Nichts gegen dich.
Ja.
Und dann einen in der Szene sehr bekannten Leadgitarristen engagiert haben.
Ja.
Und den lieben Tobi. Liebe Grüße gehen raus, wir reden ja gleich noch mit dir.
Genau.
Und ja, um das Album soll es ja dann auch heute gehen.
Genau, aber bevor wir zu Bone Collector kommen, würde ich dich bitten, mir vielleicht nochmal von einem deiner Lieblingsalben einen Song zu nennen, also egal aus welcher Phase, den wir dann hier vielleicht mal kurz anspielen können noch, damit die GEMA sich noch ein bisschen mehr die Taschen voll machen kann.
Lass mich überlegen.
Jetzt bin ich gespannt.
Also eigentlich muss ich ja mit der Intuition gehen und ich habe ja vorhin The Raven gesagt. Und mit dem Song gehen wir auch einfach mal jetzt ins Rennen. Lass mal ein paar Minütchen laufen hier und zwar genau jetzt.
Ja, genau, The Raven.
Geht direkt ins Ohr, ne, das Scheißding.
Ja, der war auf The Gravedigger, meine ich, ne, von 2001, ne.
Ja, genau.
Ja, ich würde tatsächlich auch was empfehlen und ich möchte jetzt hier nicht irgendeinen Song empfehlen, den ihr eh alle kennt, aber ich möchte trotzdem was von der Tunes of War empfehlen. Allerdings eben nicht Rebellion, weil das Ding ist halt auch tot genudelt, ne. Also wenn man irgendwas an dem Song kritisieren kann, dass man ihn einfach zu oft gehört hat. Und ich möchte aber vom gleichen Album empfehlen den dritten Song, The Dark of the Sun. Den finde ich ganz cool. Der ist schnell, der hat für mich alles, was die Phase an Gravedigger...
Ja, ist auch ein starkes Ding.
Ja, so ja. Die ganzen Trademarks, die Gravedigger damals in der Zeit und auch heute, wenn man ehrlich ist, noch ausmachen. Ne, das ist da drin und ja, deswegen hier für euch The Dark of the Sun. Their numbers too great, we can't win. God in heaven, send a sign. Lead and pray, the dungeon's black. God will pass, we must attack. In the dark of the sun, in the dark. Da sind wir wieder.
Jetzt habe ich wieder so einen scheiß Ohrwurm.
Ja, der geht nicht rein, ne?
Also, egal über welchen Song ich jetzt hier gerade mit dir spreche, ich habe immer also die Hitdichte, gerade in den 90ern und 2000ern, die war krank.
Ja, kannst du ja eigentlich, egal welches Album, ne, Knights of the Cross, der Titelsong, ne, hier Mörder, ja. Mörder, ne, dann hier Excalibur, ne, hast du sofort im Ohr, ne, Rheingold, alles, ne.
Ja. Ich habe auch irgendwann mal mit meiner Band einen Song aufgenommen, den wir dann aufs Album gepackt haben, und dann ist uns aufgefallen am Ende, dass die Akustikgitarre, die wir als Begleitung, die ist 1:1 Rebellion. Ja, und da waren wir alle irgendwie, zum Glück kam dann noch eine Leadgitarre, bei der man das dann nicht gemerkt hat, ne? Dass das aber das ist halt so drin, ne, bei den kleinen 15-Jährigen gewesen.
Ja.
16 waren wir, ja.
Ja.
Dass man das dann einfach so nimmt, ne?
Ja, es sind halt auch einfach Klassiker, ne? Das ja, kann da man sind nicht ja auch
jeder
sagen.
Mit. Jeder deutsche Metal-Fan kennt Rebellion.
Ja.
Jeder deutsche Metal-Fan kennt Excalibur. Das hat ja einen Stellenwert wie The Bard Song, ja?
Ja.
Von Blind
ja.
Guardian. Und von daher Legendenstatus, ne? Und
das stimmt. Jetzt, wo du das gerade sagst, ne, so diese, allein auch so diese historische Nähe zu Blind Guardian, die ist ja durchaus da, und die thematische ja hier und ja. da auch, ne?
Ja.
Also Guardian natürlich ein bisschen mehr das ganze Fantasy-Zeug noch, ne? Aber ja, aber musikalisch haben die gar nicht so viel miteinander zu tun, ne?
Nee.
Ja, aber es ist so dieses gleiche Spektrum von Musik, ne? Also Blind Guardian, Gravedigger, das war immer so dieses, ja, so das ging gut zusammen.
Fantasy referenzierend, Historien referenzierend, ja. Also irgendwie passt das zusammen.
Ja,
ne?
Ja, und es ging auch immer, glaube ich, bei den Fans ganz gut zusammen, ne? Wenn du das eine ja. gemocht hast, hattest du gute Karten, dass das andere auch magst, ne?
Ja, da ist ja auch so eine gute Portion von Phantasmus dabei, Schauspiel dabei und Pathos ja. ist, glaube ich, das Stichwort, ne? Ganz, ganz, ganz viel Pathos.
Ja, und Gravedigger war auch immer die rotzigere Band, definitiv.
Ja, ne? Definitiv.
Also sind die auch bis heute noch, ne? Ja. Also selbst jetzt auf der aktuellen Scheibe, da ist immer noch so ein bisschen so diese Punk-Attitüde, die sie in der Frühzeit hatten, so mit Heavy Metal Breakdown und so.
Na, sie ist wieder da, das ist, glaube ich.
Also stimmt,
das,
ja.
Das kann man schon sagen.
Da könntest also, du recht haben, ja. Da. Ja. Da könntest du recht haben, ja.
Ja, aber dann lass uns doch mal über das neue Machwerk sprechen, Oschi.
Genau.
Ich würde sagen, wir reden jetzt mal über die Bone Collector.
Genau, am 17. Januar erschien 11 Songs, 46 Minuten, fast 47.
Krasse Scheiße.
Lass uns über die Optik reingehen, die ist ja ein bisschen speziell, ne? Also das Cover-Artwork, ne? Da gibt es ja ein paar Takte zu sagen, ne?
Ja, also es ist, also das, was wir jetzt sagen, ist auch bestätigt, also keine Mutmaßung, es ist ein AI-generiertes Cover.
Ja, genau.
Und Oschi, möchtest du beschreiben, was wir sehen, oder soll ich das beschreiben?
Ja, ich kann ja mal anfangen und dann kannst du es ja ein bisschen ergänzen. Also wir sehen in der Mitte den Gevatter Tod, also so ein Skelett mit so einem schwarzen Umhang, der sitzt auf so einem Thron. Das ist halt der Reaper, ne? Das ist so deren Bandmaskottchen, kann man sagen. Also ich glaube, der Keyboarder, der Katzenberg, der ist ja immer so verkleidet auf die Bühne gegangen, ne? Der ist ja schon ewig auch nicht mehr dabei, aber damals, als sie noch ein Keyboard hatten. Drumherum sehen wir auf jeden Fall eine Menge Gräber, eine Menge Skelette und einige Raben und im Hintergrund den Mond und davor so Schlösser.
Ja, Zinnen, zwei Schlösser. Ne? Ja, so gotische, ja. neugotische Schlösser.
Ja, es ist alles sehr, es besteht eigentlich nur aus drei Farben, wenn man so will. Ne? Ja. Es ist halt dieses, es ist grau-schwarz, weiß und dieses Gold-Gelb irgendwie, was das Gesicht von dem Sensenmann, der Mond und die Schriftzüge, unten steht Bone Collector, oben Gravedigger, ja. Ja, und jetzt muss man ja leider sagen, dass das ziemlich schief gegangen ist, ne?
Ja, du hast an allen Ecken und Enden also Raben, die in den Skeletten übergehen, also mit AI ganz schlecht ineinander übergehen. Da siehst du halt die Bildfehler, die diese ja, künstliche Intelligenz noch produziert. Auf der linken Seite hast du einen Baum, wo der Rabe irgendwie reingewachsen ist, ganz komisch.
Stimmt, das sieht echt scheiße aus. Ja.
Und ja, ich bin negativ begeistert, sag ich mal.
Ja, ich meine, wir sind natürlich jetzt selber auch nicht wirklich besser, ne? Wir knallen ja auch ständig die Prompts rein hier für die Episodenbilder. Ich meine, ist jetzt auch kein Geheimnis.
Dazu muss man aber sagen, wir reden hier von einem kleinen Podcast mit seinen zwei Zuhörern,
ja,
der komplett eigenfinanziert ist und völlig Hobby.
Ja.
Und auf der anderen Seite redest du von einer weltweit bekannten Heavy-Metal-Band, die in der Vergangenheit natürlich auch das ein oder andere Cover-Artwork verbrochen hat, möchte ich jetzt mal sagen. Also das war schon immer Hit oder Miss.
Mm.
Aber die Cover waren wenigstens selbst gemacht oder gemalt. Ne, gutes Beispiel ist das letzte, Symbol of Eternity. Ja, ist noch von einem Künstler, den ich jetzt nicht kenne, gemalt und sieht ordentlich aus. Also dafür, dass es Heavy Metal sein soll, sieht es ordentlich aus. Und wenn ich mir dann jetzt dieses Artwork reinziehe, das mit Sicherheit mit so einem Prompter mal eben in 3 Minuten zusammengewürfelt wurde und dann hat man noch einen Bandschriftzug und einen Albennamen da reingeknallt, muss ich sagen, es tut mir wahnsinnig leid, aber ihr habt euch so viel Mühe für die Musik gegeben.
Ja.
Ey, das gibt einen Minuspunkt gleich bei der Abschlussbewertung, das sage ich euch aber. Aber also, das darf der Tobi nicht wissen, sonst redet der nicht mehr.
Ja, genau. Ja, also ich meine, wenn man sich jetzt mal, also mein Lowlight auf der Platte ist tatsächlich die Sense, ne? Also wenn man sich die anguckt, du hast es, glaube ich, mal Kamm genannt.
Also, Kamm.
Das sieht wirklich aus wie ein Kamm, ne? Da sind so Barten dran. Ja. Das sieht aus wie so ein Kiefer von so einem Wal. Das sieht furchtbar aus, ja. Und dann diese ganzen, ja, dieser Rabe, der da aus dem Baum da so rauswächst, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber unten auch dieses Skelett, was du verschmilzt mit dem Rahmen. Oh, ja, es ist schon irgendwie, es ist schwierig, ja.
So. Es ist auch vor allen Dingen vermeidbar schade. Und damit habe ich jetzt genug zu dem Ding gesagt. Ich finde, das kann ich nicht bewerten. Ich kann nur einen Gesamtnotenabzug machen, einen saftigen, weil ich das schade finde.
Ja. Da hätte man mehr draus machen können. Ja, in der Tat. Ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, sowas als Inspiration oder so zu nehmen, ne?
Genau. Man kann ja sagen, ich prompte mir da was zurecht, damit der Künstler ungefähr weiß, in welche Richtung das gehen soll, ne? Also damit keiner enttäuscht wird. Das passiert ja auch häufig mal, ne? Dass man enttäuscht wird, wenn man über ein potenzielles Artwork redet und der Künstler macht dann einfach mal. Aber gerade wenn ich mir die letzten 5, 6 Album-Artworks reingucke, die wirklich alle bombenfest einfach schöne Heavy-Metal-Covers sind, dann stinkt das dagegen ab. Und da wollte man Geld sparen und das finde ich sehr, sehr schade.
Ja, da kann man lieber irgendwie sowas wie die, wir haben ja jetzt einige Platten besprochen, die so sehr schlichte Cover hatten, ne? Ja. Jetzt hier die Architects auch, ne? Mit dieser Hand einfach nur in so einer Glasscheibe irgendwie, ne? Da ist ja alles künstlerisch schon irgendwie anspruchsvoll, aber da ist ja jetzt nicht viel drauf zu sehen, so, ne?
Ja.
Also da kann man besser irgendwie sowas machen, da wird jetzt nicht zu dieser Musik hier passen, aber, ne? Das muss ja nicht immer, wer weiß, wie aufwendig sein.
Ja.
Man kann ja trotzdem Effekt haben, ne? Ja, genau, du hast es aber vorhin schon gesagt, wir haben lange genug über dieses Ding geredet, so. Ja. Gehen wir mal weiter.
Ja.
Gehen Sound. Wir zur Musik, der Sound. Ja, ich bin tatsächlich ziemlich begeistert von dem Sound. Also die Gitarren, finde ich, die erkennst du sofort als Gravedigger. Chris Boltendahl erkennst du natürlich auch als Gravedigger. Die, oder als Digger oder als Hawaii. Das ist so der Sänger von Hawaii hier, ne?
Ich bin total jetzt sicher. Jetzt ein Mad Eagle Hawaii.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Die Produktion geht mehr als in Ordnung. Die ist super, die ist auf der Höhe der Zeit. Da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Und die Songs, ja, da lasse ich dir mal den Vortritt.
Also ich muss noch dazu sagen, dass ich am Anfang meine Schwierigkeit mit dem Sound hatte. Du weißt, ne? Okay. Mittlerweile bin ich total versaut. Ich lieb das, wenn Produktionen sehr modern sind. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich sag ja, ich bin versaut. Ich finde, das ist ein total bodenständiges, sehr, sehr oldschoolig produziertes Album, das einfach knallt und das gut klingt für das, was es sein soll und das, was es sein will. Und je länger ich die Scheibe gehört habe, so wie sie ist, umso mehr hat sie mir gefallen an der Stelle. Ja?
Genau.
Das mal dazu. Ansonsten kann ich sagen, wenn du dir das Album oder als ich mir das Album von vorne bis hinten durchgehört habe, mehrfach, mir ist aufgefallen, du kannst die ersten 6 Songs an einem durchhören und es geht ineinander über. Die Songs sind alle knackig, keiner kratzt an den 5 Minuten und die Nummern sind ein Best of 90er, 2000er.
Mhm. Ja, definitiv.
Du hast Reminiszenzen eben an die alten Zeiten, die richtig Spaß machen und auch, ich sag mal, Akkordfolgen, die du bei Gravedigger so noch nicht gehört hast, was mit Sicherheit daran liegt, dass der Tobi jetzt dort Gitarre spielt.
Mhm.
Ja? Und du merkst halt, dass die Band nach einem Winterschlaf von 15 Jahren wieder Bock hat. Ja, und das ist das Wichtige. Ich hatte das Gefühl, dass ich da eine Band höre, die wieder frisches Blut hat, ne? Die wieder richtig Bock auf den Scheiß hat. Und gerade bis Song 6 ist da wirklich so ein Ding, das ist alles Killer, keine Filler. Und dann flacht das so ein bisschen ab mit Riders of Doom, der mir dann eher nicht so gefallen hat. Ja, aber das ist für mich so die einzige Nummer, die da so ein bisschen raussticht, wo ich mir dachte, boah, eigentlich hättet ihr die ja nicht gebraucht. Ja,
ja, die geht halt auch tempomäßig deutlich runter, ne, gegenüber fast allem, was vorher war. Ne? Ja. Also so Sachen wie The Rich, The Poor, The Dying oder hier Killing is My Pleasure, es sind halt auch einfach richtig schnelle Dinger so, ne?
Ja, alles Abtempo.
Ja.
Schöne Gravedigger Signature, Double Bass unten drunter, ne?
Ja, danach wird's aber auch wieder stark. Also es ist tatsächlich so ein kleiner Durchhänger. Ich finde den jetzt auch nicht schlimm, denn kann man halt mal Bier holen beim Konzert. Und danach geht's dann halt auch wieder ganz gut los, ne? Also hier so Graveyard Kings ist schon ein bisschen special so, aber ja, ist cool. Also kann man sich alles geben. Ja. Und du sagtest, du hattest am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Sound. Ich fand den eigentlich, also vielleicht auch, weil ich sofort wieder so in diesem Gravedigger-Feeling drin war. Mhm. So, das haben die halt sehr gut hingekriegt, ne? Dieses so immer noch so zu klingen, wie man es erwartet, ne?
Ja, es ist, und ne, also ich komme mal zurück. Ich finde, es klingt weniger steril als das heilige Manni Schmidt Triumvirat, ja?
Ja, das stimmt, ja, das war sehr sauber, ja.
Es ist sehr 90er vom Sound, also es geht eher in Richtung Tunes of War oder eher Knights of the Cross.
Mhm.
Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe das zwischen meinem ganzen totproduzierten Daily-Kram gehört, ne? Und hab dann gesagt, boah, was ist denn jetzt los? Ne? Nee, ist nicht der Anspruch, darum geht's nicht. Ne? Also mir hat's im Nachgang wirklich sehr gut gefallen. Hätte ich das mitproduziert, dann hätte ich es mit Sicherheit anders gemacht, ganz klar, aber es ist nicht schlecht. Also von daher kann ich das hier abnicken und sagen, ja, cool, Respekt. Ich finde, das ist ein Stilmittel, das habt ihr gut mitgenommen und der Tobi wird natürlich gleich wahrscheinlich auch noch was dazu sagen können, wenn wir gleich mit ihm reden.
Mhm.
Von daher bin ich einfach mal gespannt, was er dazu sagt und gucken wir einfach mal. Ne?
Genau.
Was würdest du denn, ich sag mal, für einen Song jetzt von der Platte empfehlen, wenn du einen rauspicken könntest?
Oh, finde ich gar nicht so einfach. Aber ich würde, glaube ich, den gerade schon genannten Graveyard Kings, den 9. Song, würde ich, glaube ich, nehmen. Weil ich auch weiß, dass ich dir damit in der ersten Hälfte ein bisschen Platz lasse. Ja, aber den würde ich, glaube ich, tatsächlich empfehlen. Den finde ich echt cool.
Ja, dann nehme ich doch The Rich, The Poor, The Dying.
Den zweiten.
Money for Nothing and Death for Free, ne?
Das ist stimmt. Ja. Das ist auch geil, ne? Diese Reminiszenz, ne? Ja. Money for Nothing and Death for Free. Ich kann nicht mehr, ey.
Ich finde, die nehmen sich sowas von selbst nicht ernst und hat einfach Bock gemacht, sich das anzuhören.
Ja. Und ja, mega daher, gut. Ja, auf jeden Fall, ey.
Ne?
Right.
Ja, Hoshi, sollen wir die Bewertung denn dann jetzt noch machen oder sollen wir die machen, wenn der Tobi dann, wenn wir gleich mit Tobi geredet haben und der dann wieder weg ist?
Wenn wir den rausgeschmissen haben gleich. Ja, lass uns das mal nach dem Gespräch mit Tobi machen, würde ich sagen, ne? Wir reden jetzt erstmal mit ihm, vielleicht hat er noch was zu seiner Verteidigung zu sagen.
Dann kann er seinen Minuspunkt für das nicht selbstverantwortete Cover, den kann er dann wieder gut machen, meinst du, oder?
Ja, genau. Da hatte der, glaube ich, am allerwenigsten mit zu tun, ja.
Aber genau. Dann lass ihn jetzt mal anrufen.
Dann holen wir ihn mal hier rein. Hallo Tobias, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu reden hier heute Abend. Das ist sehr schön. Wir haben ja auch einen Anlass, nämlich euer neues Album. Aber bevor wir da rein starten, vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wie du bei Metal gelandet bist.
Ja, erstmal euch auch einen schönen Abend. Ich freue mich, dass ich dabei Dankeschön. Sein darf. Ja.
Schön, dass du da bist.
Ja, hat ja ein bisschen gedauert, wie gesagt, ne? Aber was lange dauert und so, ne, wird ja wahrscheinlich meistens auch ganz okay. Und wie bin ich zum Metal gekommen? Boah, da muss ich ja schon gleich mit einer ziemlich ausschweifenden Antwort anfangen. Ich war schlecht in Mathe. Sehr schlecht in Mathe. Und
ich auch.
Ja. Und habe dann irgendwann eine Nachhilfe verpasst bekommen. Mathe-Nachhilfe. Und das war der Jörn, der freut sich bestimmt, wenn er erwähnt wird. Und keine Ahnung, es war 1990, ich war also 11. Und hatte mir, meine erste LP war New Kids on the Block. Auch das ist jetzt natürlich fast wie ein Coming Out so ein bisschen. Das schneidet ihr raus.
Wir haben alle unser Guilty Pleasure, du kannst das ruhig zugeben.
Stimmt gar nicht. Meine erste LP, die ich geschenkt bekommen habe, war nämlich der Top Gun Soundtrack. Und das ist ja schon wieder eigentlich ganz okay. Das ja, okay. Danke. Und ja, dann haben wir, da gab es so damals so einen Katalog mit so einem Krokodil drauf. Ich erinnere mich nicht mehr. Das war so ein kleiner Katalog irgendwie. Und da haben wir mal bestellt. Er hat irgendwie anderen Kram natürlich bestellt und ich habe totalen Scheiß bestellt quasi. Und er sagt, so kann das nicht weitergehen. Ich mach dir mal ein Mixtape. Und dann hat er mir Mixtapes gemacht von, was damals so aktuell war. Ja, da war dann irgendwie AC/DC, Razor's Edge war das dann halt. Ne? Und alles, was dann da irgendwie so kreuchte und fleuchte so um den Dreh rum, Alice Cooper war auch drauf und Guns N' Roses und also nicht das zu hart.
Die Poison-Phase gewesen sein damals, ne?
Ja, ich glaube, es war schon so auch nah dran an Hey Stupid und so weiter. Es ging dann schon so in die Richtung halt auch, ne? Ja. Das war so 90, 91. Und Gott sei Dank fand ich diese Mixtapes total geil. Und das hat dann tatsächlich meine Welt verändert. Er hat mir dann irgendwelche LPs ausgeliehen und ich erinnere mich, glaube ich, noch an fast jede LP, die er mir ausgeliehen hat. Das war Warlock, war es, Triumph and Agony muss es gewesen sein. Ich war. D.A.D. Risk in It All, Wasp, die Live-Platte. Ich erinnere mich doch nicht mal an alles. Twisted Sister, Stay Hungry. Also so das Zeug, was so irgendwie noch so...
Also richtig geiler Scheiß.
Ja, schon. Und was man auch noch so einem 10-, 11-Jährigen so zumuten kann natürlich auch noch. Ne? Und das hat dann irgendwie... Dann war alles zu spät tatsächlich. Ja, dann ging das ganze Taschengeld in LPs, CDs. Meine erste selbst gekaufte LP war dann Kiss, Hot in the Shade. Ja. Und meine CD war Poison. Aber also, ja, man muss ja irgendwie anfangen, ne? Aber das war auch dann egal. Und dann ging es halt einfach so in alle Richtungen, ne? Und dann wurde es auch schnell härter natürlich, wie das dann so alles so war. Dann kamen Zeitungen, Metal Hammer, Rock Hard, ne? Rock Power, falls sich noch jemand erinnert, war auch dabei.
Nee, Rock Power kenne ich tatsächlich nicht mehr, aber es gab ja damals.
Da bin ich zu jung für.
So eine Riesenschwemme, ne? So was wie Metal Hard und sowas, ne? Tausend so Dinger.
Gene Simmons war auf dem Cover, das hat mir gereicht, ja. Ich war dann, also das, die erste Band, die mich so komplett, ne, geflasht hat, war dann halt Kiss irgendwie so. Das ist auch irgendwie nie weggegangen. Und deswegen Gene Simmons auf dem Cover und Revenge kam damals raus und das war großartig, ne? So, genau. Und so nahm das dann seinen Lauf.
Ja, schöne Grüße an Jörn.
Mach
ist ja quasi dein Meister, du sein Schüler. Der hat dich quasi eingeführt. Ja.
Ich weiß nicht, ob ihm das so bewusst ist. Ich habe ihn schon, also ich habe ihn, glaube ich, mal auf einem, ich erinnere mich gerade, ja. Kennt ihr Delirious aus Hamm?
Ja, klar. Ja. Ich kenne die, ja. Ist hier neben Hamm, wo ich wohne, quasi.
Echt?
Ja. Ach, also ich wohne in Berchkam und Hamm ist die Nachbarstadt, tatsächlich.
Ja. Ich wohne in Beckum, also das ist jetzt auch nicht so wert. Das ist sogar persönlich.
Direkt um die Ecke, da hättet ihr euch fast treffen können.
So ein Scheiß. So
machen wir das hier über Internet. Warte, ich komme hier mit 10 Minuten da.
wie hieß das? Ragers Elite. Ja, ja, Elite, so, mhm, genau. Und da habe ich den mal gesehen. Das ist aber dann auch schon, ich glaube, da haben wir selber gespielt mit Orden Ogang mal 2005, 2006 damals. Und da war er dann zufälligerweise dann da auch, ja. Und ich glaube, ich habe mich auch bei ihm bedankt, dass das alles so seinen Lauf genommen hat.
Danke.
Ja. Und er hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich habe alles richtig gemacht. Guck mal.
Ich hoffe es jetzt einfach mal, ja. Also, danke, Jörn, an dieser Stelle.
Aber du hast das ja eigentlich schön eingeleitet. Wie bist du bei Orden Ogern dann gelandet? Ist das?
Auch das war wieder irgendwie über Umwege. Ich habe ja eigentlich angefangen bei Duke. Das war so das erste Professionelle, was ich so gemacht hatte. Das war mit dem ehemaligen Scanner-Sänger. Da haben wir auch irgendwie ein Album tatsächlich veröffentlicht, 2003. Dann passierte da leider nichts mehr. Die Band brach auseinander und wir haben hier eine recht vitale Musikerszene, ja. Und möchte man ja gar nicht meinen, was hier alles so passiert, aber keine Ahnung, die Szene in Hamm war damals auch recht belebt. Und über einen Gitarrenlehrer, ja, der hier irgendwie die ganze Szene damals versorgt hat, mehr oder weniger, kamen viele Kontakte zustande. Der ist auch später, hat auch bei einigen bekannten Bands gespielt, aber das lassen wir jetzt mal hier außen vor.
Das wäre wieder so ein Sidequest,
die wir machen keinen Name-Dropping jetzt hier, genau. Und jedenfalls sollte eigentlich ein Kumpel von mir, also anders, die Band kannte ich nämlich auch schon, die habe ich auch mal in, ich glaube sogar in Kamen oder in Lünen, in irgendeinem
kleinen
Jugendzentrum oder so gesehen, so um 2000 rum. Hm. Und ein guter Kumpel von mir, der Nils Weise, ist dann später bei denen eingestiegen als Keyboarder. Das heißt, man kannte die Band irgendwie schon. Ich habe in Beckum Unterricht gegeben und da waren noch viele Leute, die irgendwie so schon in dieser Blase da unterwegs waren. Und ein Kumpel von mir sollte bei ihnen einsteigen, als sie nämlich einen Gitarristen gesucht haben. Der wollte aber nicht. Aber ich wollte. Und dann kam das so zustande. 2005 muss es gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, haben wir uns hier getroffen. Natürlich stilecht bei McDonald's am Parkplatz.
Wo nicht?
Ja, hallo? Und dann ging das so seinen Lauf dann, ne? 2005. Das war ja noch alles in den Kinderschuhen, ne? Also da war ja auch Orden Ogern noch in der Findungsphase. Da haben sie da war ja gerade mal irgendwie zwei Demos oder dann diese Testimonium und so weiter war da raus. Ne? Und das war noch lange vor dem ersten Album dann ja auch. Ne?
Die Testimonium habe ich tatsächlich mal hier in unserem, wir haben noch so ein Supporter-Feed, da habe ich die mal vor nicht allzu langer Zeit besprochen. Da warst du noch nicht dabei, oder? Bei der allerersten oder warst du da schon dabei?
Nein. Erst ab der Veil.
Ja, okay. Die Veil. Genau, da gab es ja dann vorher noch eine EP dazu, ne? Und Winds of Veil hieß die, glaube ich. Ja.
Ja.
Und dann seid ihr auch damals auf dem Rockhard gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Das war ja dann so 2008 rum. Da ging es dann.
Rockhard?
Rockhard und Wacken war, glaube ich, im gleichen Jahr dann das erste.
Das stimmt. Mal. Genau, ja. Das war zusammen. Das war aber, glaube ich, schon zu Easton Hope, wenn
stimmt,
ich mich
das
jetzt richtig erinnere.
Ja, stimmt, das war Easton Hope, ja.
Ja, definitiv. Genau. Ja. Mit der Veil waren wir zwar auch unterwegs, aber mehr. Da haben wir mehr, da haben wir viel gespielt, aber das waren dann mehr so Wochenend-Gigs, aber im Prinzip jedes Wochenende, ja. Und ja, aber da wuchs das so langsam. Und dann sind wir auch zu AFM gewechselt und haben dann die Easton Hope gemacht. Und da kam schon einiges mehr, ne? Also da war ja, schon.
Das war auch tatsächlich der erste Berührungspunkt mit euch damals für mich.
Für ja, viele wahrscheinlich.
Ja, viel Truhe als du Bock hast. Ich bin viel Truhe.
Ja, natürlich.
Ich habe tatsächlich ein Testimonium gehabt, kurz nachdem die rauskam. Allerdings auch irgendwie so über dunkle Ich-tausche-Demos-Kanäle. Und weil ich halt eben Konzerte veranstaltet habe und dann hat man sowas halt hier und da mal irgendwie in der Hand gedrückt gekriegt. Ne? Mhm. Ja, und ja, da hatte ich, wir hatten vorhin schon ein kleines Vorgespräch, so kleiner Transparenzhinweis, falls jetzt das ein oder andere hier so ein bisschen einstudiert wirkt.
Nicht die Bohne.
Aber wir. Auf keinen Fall. Also ich habe Orden Ogern tatsächlich das erste Mal veranstaltet 2007 in Gladbeck. Das war das Cold Winter Fest 2007. Da wart ihr, glaube ich, Headliner. Und ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass ich die Polizei davon abhalten musste, den Gig abzubrechen. Da habt ihr nichts von mitgekriegt auf der Bühne. Ich habe draußen die Anzeigen kassiert, weil wir deutlich nach 22 Uhr waren mit der ganzen Nummer.
Schwerverbrecher.
Das war sehr intensiv. Ja, das war wirklich, das war
cool. Wundert mich. Wir gehen ja normalerweise auch um 9 ins Bett. Also, dass wir überhaupt so spät noch spielen durften. Das ist ja schon erschreckend so im Nachhinein eigentlich, ne? Ja. Ich erinnere mich nicht mehr. Kannst du die Location so ein bisschen beschreiben? Vielleicht kommen da irgendwelche.
Das war so eine Halle, die gehörte so einem Taubenzuchtverein. Eine Taubeneinsatzhalle war das, wo man mit so einem LKW reingefahren ist. Wir haben da viel zu viel Technik aufgefahren für diese Halle. Also wirklich da im 100.000-Euro-Bereich den Scheiß da reingekarrt, weil ein Freund von mir halt damals Veranstaltungstechniker war und da günstigen Zugriff drauf hatte. Und dann haben wir da vollkommen übertrieben. So für Ende Januar 2007. Keiner.
Deswegen kam auch die Polizei dann.
Ja, wir haben halt einfach, wir haben die ganze Stadt beschallt. Also ist ganz glatt weg, ist da aus dem Bett gefallen.
Ich erinnere mich nicht mehr. So war das, keine Ahnung. Ja, wer war da denn da noch so?
Ich glaube, The Very End waren da noch. Die müsstest du auch noch kennen.
Tatsächlich. Es kommen Erinnerungen wieder, weil da war irgendwas mit einem Rolltor oder so.
Kann ja, das genau. Sein, hinter der auch? Bühne war ein großes Rolltor, richtig, ganz genau. Es war schweinekalt, es war minus 10 Grad oder so draußen. Und wir hatten einen Backstage-Bereich in so einem Container draußen, der war nicht benutzbar, weil einfach jedes Getränk, was du da reingestellt hast, Minuten tief gefroren war. Das war.
Ich habe keinerlei Erinnerung an den Gig, aber ich erinnere mich an so Szenen auf dem Parkplatz, wie wir uns getroffen haben und dann da rein sind. Und ich erinnere mich so dunkel an The Very End und da war irgendeine Band, die auch bei Massacre Records damals war. Aber ich komme nicht mehr so ganz auf den Namen. Die hatten irgendwie einen seltsamen Namen. Ich möchte den jetzt nicht irgendwie zu nahe treten.
Ich habe idiotischerweise tatsächlich auch noch, glaube ich, einen Live-Mitschnitt davon.
Nicht von uns hoffentlich.
Doch von euch tatsächlich. Haben wir halt nie veröffentlicht.
Hast du nicht.
Möchtest du nicht hören?
Diese Festplatte ist mit nichts mehr kompatibel.
Ja, da habe ich euch auf jeden Fall das erste Mal veranstaltet. 2011 habe ich euch ja nochmal in Herne gemacht, vollkommen egal. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war, das ist nämlich eine Geschichte, die habe ich hier im Podcast schon 100 Mal erzählt, aber ich werde nicht müde, sie zu erzählen. Ich habe auch einen eurer größten Gigs gesehen, nämlich im Haus Österreich in Castrop-Rauxel vor handgezählten 6 Zuschauern.
Wow.
Das war wirklich richtig klasse.
In dieser Nische?
Ja, in der Nische.
Mit den Tischen und Stühlen?
Genau, wo Sepp von der Bühne gesagt hat, nehmt euch doch einen Stuhl und das Publikum mitgemacht hat. Ich war einer davon.
Ja, schön. Ja, da hast du hoffentlich auch einen Mitschnitt natürlich von.
Ne? Nee, davon habe ich keinen, keine Sorge.
Schade, den hätte ich gerne gesehen.
Das war cool. Das war von den Kollegen vom Steam It Steel Festival veranstaltet, die Geschichte, hier aus Castrop-Rauxel.
Um das mal so ein bisschen zu entschärfen, das war natürlich nicht unsere Schuld. Ja, wir waren tierisch angesagt auch schon zu der Zeit. Wir hatten nur das Pech, dass unfassbar viele Nebenveranstaltungen waren, die auch einfach unfassbar viele Orden-Ogern-Fans angesprochen hat. Ja. Und diese Veranstaltungen waren einfach viel günstiger. Ne? Klar.
Genau, wir waren jetzt mal nicht günstig genug.
Wow.
Nein, Leute.
Aber das war tatsächlich nur so eine Zeit, da hätt's ja wirklich in die eine oder andere Richtung auch gehen können mit euch, ne? Also auf der einen Seite habt ihr dann gespielt, kann ich mich noch erinnern, auf das war so ein Rock am Ring Bühne, da bin ich damals auch mitgereist, da wart ihr mit Layman. Und da waren ja dann doch schon einige hundert Leute vor der Bühne, wenn nicht sogar tausende, und das war alles so die gleiche Zeit, ne? Und
Ja,
und andererseits dann eben solche Geschichten, die dann irgendwo, ich weiß nicht, ob es umsonst war oder ein Fünfer gekostet hat oder so, aber das dann völlig verkackt ist.
Du erzählst gerade wirklich tolle Sachen hier auf, ja, an die ich auch, viele Dinge weiß man nicht mehr, aber du zählst so ein paar Sachen auf, an die ich mich wirklich leider noch erinnere, wie zum Beispiel auch das da. Da war ich dann auch mit dem Nils unterwegs, wir sind dann separat gefahren, ja, weil unser Tourbus gerade irgendwie, weiß ich auch nicht, ne, der wurde gerade betankt, das dauert ein bisschen länger.
Weil Existenz nicht da war.
Und ja, da sind wir tierisch zu spät gekommen und haben uns dann irgendwie noch den Weg gebahnt durch uns dann währenddessen und danach extrem hassende Festivalbesucher, weil erklär denen mal, dass du mit einem Toyota Corolla eine Band bist, die unbedingt spielen muss. Ja. Das glaubt dir keiner. Ja. Und haben uns da durchgehupt und sind noch so gerade, also vom Auto auf die Bühne, ja. Und keine Ahnung, wie das geklappt hat. An den Gig habe ich keine Erinnerung, aber dieses ganze.
Da war der wahrscheinlich einfach nur im Tunnel, ne? Also da musst du ja wirklich, wenn du aus dem Auto aussteigst, noch die 5 Minuten und dann direkt auftreten, das ist doch.
Ja, böse Blicke ertragen, ja. Also das war. Naja, ne? Aber ich erinnere mich, dass da wirklich viele so, Layman waren da und noch ein paar andere irgendwie, die man so kannte, also da war das halbe Sauerland vertreten anscheinend.
Ja, ich habe damals solche Nummern gerne mal moderiert, deswegen war ich damals da mit dabei. Ich habe dann immer die Bands angesagt, deswegen.
Du kannst schon zugeben, dass du einfach nur das Fangirl Nummer 1 gewesen bist.
Ja, genau, ich bin auch sogar hinterher gereist. Ich glaube, Layman hatten noch einen Platz im Auto frei und die kommen aus Herne und dann habe ich mich genommen.
Das haben alle schon richtig verstanden, wie das bei dir da aussieht, ja. Kannst dich da nicht mehr rausreden.
Ja, das war ja so ein bisschen so deine Zeit mit Orn Ogan. Da bist du ja jetzt auch schon ein paar Tage raus. Der Nils ist schon länger da raus. Ne? Ich weiß gar nicht wann, aber der ist schon eine ganze Zeit weg. Ne?
Ich glaube 2011. Das war so lange schon. Da zerbrach dann irgendwann die Easton Hope Besetzung. Da zersetzte sich die Easton Hope Besetzung. Ja. Und das passierte so alles irgendwie um den selben Zeitpunkt irgendwie so, als ich andeutete, dass das insgesamt mehr wird, zeitaufwendiger und so weiter und so fort. Und
dann wird das ja quasi wie eine Firma. Ne? Du musst ja dann wirklich sehr, sehr professionell damit umgehen, wenn du ständig tourst und ständig produzierst und
ja, und wir waren zwar noch jung, aber auch nicht mehr die Allerjüngsten. So, ne? Also wir waren halt nicht irgendwie Anfang 20, wir waren dann schon irgendwie so auch Ende 20, glaube ich. Müsste es so gewesen sein oder auch schon so Anfang 30. Und da überlegt man sich natürlich auch irgendwie, in welche Richtung soll das gehen halt alles so, ne? Ja. Wenn das immer zeitaufwendiger wird. Ne? Das ist ja nicht irgendwie dann der sichere Job dann ja auch im Prinzip. Ja. Ne? Und da zerbrach das dann leider. Und Nils war dann, glaube ich, 2011 raus und dann haben wir uns zur To The End ein bisschen umstrukturiert. Da waren wir auch noch zu viert.
Mhm.
Genau.
Ja, das war eine wilde Zeit. Na, aber das war ja dann auch trotzdem die Zeit, wo es dann richtig abging, oder? Also da ging es dann richtig durch die Decke mit Orn Ogan.
Ja, schon, wir haben ja immer sehr viel gespielt, aber da merkte man auch, dass da irgendwie noch mehr passierte. Irgendwie bekamen Kontakte zum Rainer Zipp. Zum Rainer Frenzen, schön, Rainer Zippi Frenzen, so. Und der hat dann mit uns auch das Things We Believe In Video gemacht, was sehr viel bewirkt hat. Irgendwie EFM haben auch sehr an die Band geglaubt und da ist sehr viel passiert. Wir haben bessere Tourneen spielen können. Mhm. Also nichts gegen die vorangegangenen Tourneen, aber es wurde halt immer mehr einfach. Ne? Die Festivals wurden mehr, unsere Position auf den Festivals irgendwie wurden auch immer besser. Ne? Also da passierte merklich was auch. Ne? Also da ging einiges.
Ja. Ja, cool. Und ja, ich habe es gerade schon angedeutet, du bist ja mittlerweile nicht mehr Mitglied bei Orn Ogan. Du bist ja ausgestiegen da und hast ja jetzt eine neue Beschäftigung gefunden, kann man sagen. Also ich habe schon mitgekriegt, du bist ja nicht nur bei Gravedigger unterwegs, du machst ja auch noch ein paar andere Sachen, ne? Aber hier soll es heute eigentlich hauptsächlich um Gravedigger gehen. Wie bist du denn dahin gekommen?
Ja, wir waren ja 2011 mit Gravedigger auf Tour. Das passierte damals recht kurzfristig. Ich glaube, da sprang eine Band ab. Irgendwie eigentlich sollte eine andere Band mit Gravedigger auf Tour gehen als Support. Da passierte irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr die Band und überhaupt, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnten wir, glücklicherweise. Das war natürlich für uns eine Riesenchance, ja. Gravedigger ist ja ein Name in der Szene und also mein erstes Konzert war Running Wild und Gravedigger 1994. Das heißt, wir fanden das alle ziemlich cool, so.
Ja, klar.
Mit denen auf Tour zu gehen. Und Chance haben wir genutzt und seitdem waren wir immer lose im Kontakt, ne? Also man spielte Festivals zusammen und keine Ahnung, irgendwie sah man sich immer mal wieder. Ne? Wir haben uns auf der Tour super verstanden, war eine total coole Tour, Stimmung war cool. Und dann kam ja 2020, kurz vor Corona, da gingen die Wege von mir und Orn Ogan auseinander. Und dann passierte ja sowieso erstmal eine ganze Weile nichts.
Ja.
Dann kam irgendwann 2022, schrieb mir irgendwann der Chris, was ich so mache, ob ich Zeit hätte, ob ich Bock hätte, irgendwie ein bisschen Musik zusammen zu machen. Er hätte Bock auf so ein Solo-Ding. Und daraus wurde dann das Steelhammer-Projekt, was wir ja zusammen gemacht haben, was irgendwie halt so ein bisschen oldschooliger angelegt sein sollte. Einfach mal so frei aus der Hüfte raus, irgendwie schön Klischees ohne Ende, nicht wahr? Und einfach mal ohne irgendwelche Einschränkungen quasi einfach mal irgendwie frei von der Leber weg. Ein bisschen Heavy Metal machen quasi.
Ja, sehr cool auf jeden Fall.
Ja, genau, ja. Das war so das Ziel. Natürlich, keine Ahnung, ne? Triefte es vor Klischees, aber so war es halt natürlich auch gedacht.
Aber muss doch irgendwo auch sein, ne?
Ja. Gehört schon auch dazu. Ich finde das auch, also man darf das alles nicht zu ernst nehmen auch mal, ne? Und keine Ahnung, hat einfach Spaß gemacht, einfach mal irgendwie so ganz befreit mal Musik zu machen auch, ne? Und wir hatten beide total Spaß. Und genau, und irgendwann, also wir haben auch dann schon drüber nachgedacht, das Dilemma weiter fortzusetzen. Da passierten dann bei Gravedigger intern irgendwelche Sachen. Und irgendwie begab es sich dann, dass ich dann zu Gravedigger kam. Genau.
Ein bisschen quasi rübergewechselt.
Könnte man so sagen, ja.
Und als riesen Gravedigger-Fan, der von 1990 an Gravedigger gehört hat, war das auch kein Thema für dich? Oder... Ich will natürlich darauf hinaus, warst du schon Fan vorher? Also du bist ja jetzt im Power Metal auch irgendwie ein Stück weit zu Hause, behaupte ich mal. Also
vielleicht.
Und 2011 wart ihr schon auf Tournee mit denen. Du kanntest die also, die Band.
Ja.
Du warst auch Fan.
Ja, schon. Ich habe ja, also keine Ahnung, Anfang der 90er habe ich alles aufgesogen, was irgendwie so in dem Bereich unterwegs war. Und damals war Power Metal irgendwie noch ein bisschen was anderes als das, was es heute ist, finde ich zumindest. Mhm. Das ist wahrscheinlich die Meinung eines älteren
Herrens. Aber nicht so diese durchproduzierte Schlagerwerkstatt, kann man vielleicht mal so sagen.
Das hast du jetzt gesagt.
Das heißt ja nicht, dass du das auch so denkst.
Es war was anderes, vielleicht. Ja genau. Ich erinnere mich auch noch an Begriffe wie German Metal, was auch immer das sein soll, keine Ahnung, aber sowas schwirrte da irgendwie durch die Gegend. Auf jeden Fall war es so die Musik, ne, was da alles irgendwie zugehörte, was so ein bisschen roher war einfach. Ne? Mhm. Und wie du sagst, schon nicht ganz so glatt gebügelt und so. Und das war halt einfach damals so. Ne? Deswegen fand ich die 90er auch gar nicht so schlecht. Ich habe da unfassbar viel coole Musik irgendwie einfach kennengelernt. Ja. Und so ab 93, als Gravedigger wiederkam, ja, und auch dann gab es irgendwie keinen Weg dran vorbei. Ja. Also irgendjemand, der sich für Metal interessierte, der musste auch mit Gravedigger irgendwie...
Ja, du kamst ja auch an der Excalibur nicht vorbei, ne? Also,
ja, das war halt noch ein bisschen später, aber ich bin dann direkt mit der Reaper irgendwie eingestiegen und diesen Re-Releases von Noise damals irgendwie, was es da alles so gab. Ja. Also die ersten Alben, die dann neu aufgelegt wurden. Und weil ich ja auch totaler Running Wild-Fan war, irgendwie war natürlich die Tour war für mich irgendwie mit... 15 war natürlich der absolute Hammer. Ja, krass. Und ich bin auch lang echt euphorisch dabei geblieben. Und es ist ja irgendwie ganz normal, wenn man sich so ein bisschen entwickelt auch, dann verliert man vielleicht mal so das eine oder andere so ein bisschen aus dem Blick. Fand das total geil damals, dass dann irgendwie Manni Schmidt dazu kam, weil ich war ja auch riesen Rage-Fan. Und diese Mischung fand ich total interessant. Aber wie gesagt, es kam irgendwie, ne, wenn du auch noch Musik machst, irgendwie kommen viele neue Einflüsse dazu. Ich habe das dann so ein bisschen irgendwie aus dem Blick dann auch irgendwann verloren, ohne es völlig aus dem Blick zu verlieren. Ja, aber ne, aber ich war immer also schon so als Fan immer noch dabei, ja, natürlich. Ja.
Also bei mir hat das Ganze 10 Jahre später angefangen, aber auch Gravedigger war ein riesengroßer Bestandteil davon. Und ich muss wirklich, du hast es gerade gesagt, Manni Schmidt ist ja dann irgendwann dazugekommen und ich war ein totaler Manni Schmidt-Ultra. Ja? Ich habe das geliebt, ne, diese Bühnenpräsenz, die Soli und so weiter. Ne? Und ich konnte dann persönlich mit der Phase nach Manni nichts anfangen und war dann froh, als ich jetzt die aktuelle Scheibe gehört habe, ich kann da schon mal ein bisschen vorweggreifen, das hat mich irgendwie wieder so ein bisschen zurückgebracht in die Richtung. Ne? Im Sinne von ein bisschen roher, geilere Soli, ne? Also danke dafür.
Nur für dich.
Ja, natürlich. Nein, ist schön mal wieder so ein bisschen Back to the Roots zu hören. Ne? Also das hat ganz viel Spaß gemacht, das kann ich jetzt schon sagen. Ne?
Ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich zu Gravedigger auch so eine spezielle Beziehung, weil ich halt Gladbecker bin. Und ne, dann, das ist ja nun mal die Band, die aus der Stadt kommt, also zumindest natürlich Chris, ne? Und das war für mich immer so dieses, wo kommst du her? Gladbeck, ja, da wo Gravedigger herkommen halt. Ne? Das war für mich halt immer unheimlich wichtig. Und ich hatte auch immer als Ziel auf das Festival, was wir vorhin geredet haben, da mal Gravedigger hinzuholen. Das hat leider nie so richtig geklappt. Aber wir haben ja jetzt bald die Gelegenheit, euch da auf heimischem Boden zu sehen, am 10.05. Ne?
Ist nicht mehr lang.
Also ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich Gravedigger in Gladbeck sehe. Es gab schon mal vor 15 Jahren irgendeine Geschichte da in einer Maschinenhalle da. Aber es kann auch schon noch länger her sein, ich weiß es nicht, es ist Urzeiten her. Mhm. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird super.
Wir uns auch, natürlich.
Da können wir dann anstoßen, wenn ich dann da bin. Ja, wir müssen noch ein bisschen mit unseren Frauen noch klären, ob wir Ausgang haben an dem Tag, aber ansonsten sind wir dann...
Also das schneidet ihr doch bestimmt wohl raus, ne, oder? Das ist ja wohl das Unmetallischste, was hier gesagt wurde heute.
Ja. Mann. Ja, so
das,
sind wir
das Pause. Nächste Unmetallische ist dann das alkoholfreie Bier.
So, ja, stimmt. Also, wissen die denn, dass wir gerade reden oder dürfen die das auch nicht wissen?
Ganz leise reden. Doch,
ach so, ist okay. Das ist ja, schon klar.
Nein, ich muss sagen, ich habe mindestens die beste Frau der Welt, die erlaubt mir, dass ich hier gerade das Schlafzimmer blockiere, während sie...
sich woanders rumdrückt.
Der Spruch wird wahrscheinlich 5-mal irgendwo zwischengeschnitten, nicht wahr?
100 Millionen Mal.
Ja. Erstmal aus dem Kontext reißen und dann mal gucken, ja, was wir damit machen können. Ja.
Schön, schön. Ja.
Nein, aber wir freuen uns wirklich, wenn wir denn dann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich vorbeikommen, euch dann auch live zu sehen und auch mal persönlich Hallo zu sagen.
Geile kleine Location. Das spielt hier ein Oldschool-Set, habe ich vorhin noch gesehen auf dem Plakat, ne?
Wir spielen momentan einfach nur Oldschool eigentlich so, ja. Ja, das ist so einfach das Motto natürlich von jetzt dieser 45 Jahre Gravedigger-Geschichte. Ja, ja. Und das macht uns auch einfach allen total Bock irgendwie, ne? Da sind alle jetzt irgendwie, haben total Spaß daran und es läuft auch tierisch irgendwie und diese alten Nummern mal wieder rauszukramen irgendwie, ne? Oder halt auch zum ersten Mal dann zu spielen, dann ja auch viele irgendwie und das gruft auch inzwischen schön und
habt ihr also eingespielt?
Total, ja. Also wir haben richtig Spaß dabei, ja.
Habt ihr denn auch ein paar Nummern von der, ich sag mal, für mich sind das die geilsten Alben, ne? Immer noch, aber habt ihr von der Gravedigger oder von der Rheingold oder vom Last Supper noch irgendwelche Songs dabei oder nur älter?
Nee, wir haben noch so ein bisschen gewühlt jetzt mal, ja, in der Kiste und da sind auch noch so ein paar Perlen dabei, wahrscheinlich aus der zweiten Reihe, die, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon mal gespielt wurden, ja, aber das Jahr ist ja noch lang und wir sind auch immer darauf aus, die Setlist so ein bisschen für uns auch nochmal zwischendurch interessant zu halten und wir werden einige andere Nummern jetzt auch noch in Gladbeck spielen, die wir auf der Tour nicht gespielt haben.
Also ihr seid nicht so eine Band, die dann einfach nur 10 Songs auswählt und die wird dann 40 Mal gespielt, sondern...
Nee. Okay, schön. Wir haben inzwischen eine ganz andere Setlist als letztes Jahr zum Beispiel. Ja, okay. Natürlich auch, weil wir neue Nummern dazugenommen haben, aber keine Ahnung, mit 45 Jahren Bandgeschichte irgendwie kannst du sowieso nie allen gerecht werden. Manchmal, das geht ja irgendwie gar nicht.
Und so krass, ne? Also wenn du überlegst, ich habe mit der, ich glaube, das war die Gravedigger angefangen und dann kurz danach, irgendwie, ich glaube, nach der Last Supper kam dieses 25 Jahre Gravedigger. Ich dachte, naja, das kann man damals.
Ja. Schon geil.
Wie alt war ich da? 17. Und ich dachte so, wie kann man denn so lange Musik machen miteinander? Und
jetzt das geht doch gar nicht. Ja, genau. Ich bin ein Jahr älter als die Band, ne? Also. So viel dazu. Und ich war eins.
Das ist schon Wahnsinn.
Ja, und ist schon total cool. Und wir frischen die Setlists immer wieder auf und kommt jetzt auch ein bisschen mehr aus der Money-Phase auch mal rein halt. Aber zu viel verrate ich noch nicht.
Dann kann man sich ja freuen.
Ja, denk schon.
Ich meine, ich freue mich generell über alles, was ihr da so macht, aber
ja.
Ne? Wir freuen uns und wenn wir uns freuen, solltet ihr euch auch besser freuen. Ne? Könnt ihr euch mitfreuen.
Jetzt Schön. Habt ihr natürlich aber auch vor nicht allzu langer Zeit ein aktuelles Album rausgebracht, nicht wahr? Wie ist denn da so der Produktionsprozess? Du bist ja jetzt so der Neue in der Band. Bist du da integriert? Darfst du da mitspielen?
Mitspielen schon, darfst du da auch mitschreiben. Wie viel kommt von dir? Wie viel von der Bone Collector hast du denn mitmachen dürfen?
Also in Prozenten kann ich jetzt nicht sagen, natürlich. Ja, aber wir haben ja schon bei Steelhammer so eine Arbeitsweise herausgefunden. Ja. Und ich denke, dass die Arbeitsweise auch sehr ähnlich dem war, wie das vorher auch schon bei Gravedigger so passiert ist. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht liege ich auch nicht ganz richtig da, aber heutzutage hat man ja auch den Vorzug, dass man viel zu Hause arbeiten kann. Also man muss sich jetzt nicht mehr im Proberaum treffen, was man natürlich auch machen kann. Ja. Aber es ist schon ziemlich effektiv, wenn man das sehr konzentriert, wenn man das in seinem kleinen Studio, sag ich jetzt mal, irgendwie bearbeiten kann. Du kriegst einfach schneller einen Eindruck, wie was funktioniert. Irgendwie kannst du schneller Parts austauschen und so weiter. Und es fängt immer mit einem Riff an. Meistens zumindest. Es kann auch nicht mal ein Songtitel sein, irgendwie irgendeine Idee, ne, also wo die Reise hingehen könnte, vielleicht ein Thema irgendwie des Albums. Und das Thema war eigentlich schon früh klar, es sollte halt total oldschool werden, ne? Keine Keyboards und definitiv so in die Phase 80er, frühe 90er zurück. Es sollte nicht zu pompös werden, einfach roh. Ne? Und dann guckt man so, ne, was man in was für Richtung es so gehen könnte, ne? Wenn man ein abwechslungsreiches Album halt ja auch bekommt, ne? Kannst ja nicht nur auf die Glocke irgendwie zum Beispiel geben. Mhm. Genau. Und dann haben, also Jens hat auch bei zwei Songs Parts beigesteuert, ja, und aber der Rest ist dann auf Chris und meinem Mist dann auch gewachsen. Ne? Wir haben das dann quasi zusammengeschrieben, das Ganze.
Richtig cool. Also ich habe mich so an Excalibur-Zeiten zurückerinnert.
Ach, war das gar nicht das Ziel?
Nein, das hat richtig Spaß gemacht, einfach mal so eine rohe Scheibe wieder zu hören. Am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, boah, die Produktion, ne? Man ist ja wirklich versaut, muss man gerade schon sagen, ne? Von diesen ganzen cleanen Produktionen, die du heutzutage bekommst. Ich fand die sehr, sehr ehrlich und das im positiven Sinne. Und dass das alles so frisch klingen kann nach 45 Jahren, ist wirklich eine ganz schöne Sache gewesen für uns oder für mich, der jetzt halt wirklich eine lange Durststrecke mit dieser Band hatte, also ehrlicherweise. Deswegen nochmal, danke.
Bitte.
Gerne. Ja, ich hatte die Band tatsächlich auch ein bisschen aus den Augen verloren, jetzt nicht so bewusst, dass, ich meine, es kommt einfach sehr, sehr viel raus, ne? Und jetzt sind wir jetzt hier mit dem Podcast ja auch immer bemüht, so ein bisschen die aktuellen Sachen zu besprechen und da muss man dann auch ein bisschen den Überblick versuchen zu bewahren, aber ja, das war, hat mich auch sehr gefreut, das ist wirklich ein cooles Ding geworden, ja. Ja, schön. Stefan, hast du noch eine Frage an unseren lieben Gast, die du gerne loswerden möchtest? Ansonsten würde ich nämlich nochmal kurz die Anekdote, die wir auch im Vorgespräch schon losgeworden sind, hier nochmal einmal kurz zum Besten geben, damit schließe ich den Bogen wieder zu Orden Ogan und zu dem Auftritt damals in Gladbeck. Mein Lieblingssong von euch war, habe ich vorhin schon gesagt, Splattered in Seconds. Kannst du dich an den noch erinnern?
Ja, und auch gab es da noch In a Half Minute, gab es ja auch noch. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Also für all die Muggels, die jetzt nicht mitgekriegt haben, die Geschichte, die Seb damals immer gerne erzählt hat, war die, dass der Song von einer Fliege handelt, die auf der Scheibe eines Autos auf der Autobahn irgendwie mit 120 km/h oder so zersmasht wird und die Legendenbildung dahinter besagte, dass Orden Ogan ursprünglich mal eine Death Metal Band war und deswegen jetzt einen kurzen Grindcore Death Metal Song spielen muss.
Wahnsinn. Sie wird sich sehr darüber freuen, dass es noch Menschen gibt, die sich daran erinnern.
Wie gesagt, ich habe Aufnahmen, auch wenn du das leugnest.
Beweise. Das kann man auch gegen jemanden verwenden, ja? Behalt das mal lieber noch. Also vielleicht gibt es den Moment mal.
Ja. Brauchst du das irgendwie?
Nö, aber ich sag das jetzt einfach nur mal so, ne? Wertfrei.
Ja. Ja, das war ein schönes Gespräch. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns, wenn wir uns sehen, hoffentlich dieses Jahr noch, live und in Farbe, dich auf der Bühne, wir volltrunken davor und The Grave Digger grölend. Wird bestimmt super.
Natürlich. Wir freuen uns auch. Besonders auf das freue ich mich dann sehr.
Ja, ich meine, das ist schon krass. Also ich meine, auch so das Billing ist auch ganz nice, mit Tankard da auch noch dabei. Ne? Screamhouse, das ist schon ganz cool. Das ist ein lohnender Nachmittag. 10.5. habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ne?
Ohne Polizei diesmal wahrscheinlich, ne?
Ja, ich bin da ja auch nicht Veranstalter, deswegen hat die Polizei keinen Grund, dahin zu kommen. Die,
ist klar.
Die,
und hoffentlich ohne Regen, ne? Ist ja glaube ich, Open Air, ne?
Soweit ist
ich
Open das, Air, ja.
Ja, also hoffentlich ohne Regen. Ah, okay. Und nicht so kalt. Mhm. Anfang Mai ist ja manchmal
durchwachsen.
In Gladbeck scheint immer die Sonne, habe ich mir sagen lassen.
Mal die Sonne. Ist die schönste Stadt der Welt.
Ja.
Von direkt nach Gelsenkirchen.
Ja, so, gut.
Ja, vielen Dank nochmal.
Gerne.
Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in Gladbeck.
So machen wir es. Ich freue mich. Und danke, dass ich hier sein durfte, natürlich.
Ja, sind wir wieder unter uns jetzt, Stefan.
Ach, endlich ist er weg.
Endlich ist er wieder weg, genau. Ja, dann können wir jetzt ja nochmal unsere ehrliche Meinung loswerden.
Ich habe echt schon so ein bisschen Angst gehabt, ne?
Du hast Angst gehabt?
Ja, also ich wollte ihm jetzt nicht sagen, wie ich das Album finde, sonst ist er hinterher beleidigt oder so.
Ach, ich glaube, da hat er nicht allzu viel zu befürchten. Quatsch. Aber hau mal raus.
Oh, also, ich bin von dem Cover enttäuscht. Ansonsten muss ich sagen, die Band ist nach einer sehr, sehr langen Durststrecke wieder auf Kurs und das ist mit Sicherheit zu einem Großteil auch Tobis Verdienst. Ich habe mich ja jetzt während des Interviews schon 25 Mal bei ihm bedankt dafür, dass das sich so ausgewirkt hat. Ich gebe jetzt hier mal 8/10 eingewachsenen Rabenflügeln.
Eingewachsene Rabenflügel.
Ja.
Ja, das ist auch schon noch immer eine extrem gute Wertung, wenn da der Malus schon mit drin ist für das Cover.
Ja, ich habe jetzt 2 Punkte für das Cover abgezogen.
Wow.
Nein, echt? 1,5 Punkte für das Cover abgezogen und 0,5 Punkte habe ich für den Sound abgezogen. Ansonsten ist das eine grundsolide, mit gut bewertete Heavy-Metal-Platte.
Ja. Ja, also ich muss sagen, wir haben ja zur Terminfindung ein bisschen gebraucht für das Gespräch gerade. Und das hat der Platte extrem gut getan, weil die super gewachsen ist. Die ist halt auch schon am 17. Januar erschienen, ne?
Ja.
Und ich war am Anfang, war ich gar nicht so begeistert. Und dann habe ich die ein paar Mal gehört und die ist eigentlich mit jedem Durchgang ist die besser geworden in meinen Ohren.
Gebe ich dir recht.
Und mittlerweile würde ich fast so weit gehen und sagen, das ist eine der besten Gravedigger-Platten. Die kann hier und da tatsächlich mit den alten Großtaten mithalten. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, ich habe die seit 2009 ziemlich aus den Augen verloren. Ich habe immer mal reingehört, aber ja, ich will da jetzt kein Urteil über die Phase fällen dazu, weil ich
dann schon sagen, dass das mit Axel nicht der richtige Ritt gewesen ist.
Oh, Alter. Ich kriege gleich den Axel-Tritt in den Arsch. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass das ein sehr guter Neuanfang, ein 25. Frühling für die Band ist und ich glaube auch, dass Tobi den extrem gut tut, der Gitarrensound ist erste Sahne. Die Songs sind super, also da gibt's wirklich wenig zu meckern und ja, gut, ich würde jetzt das Artwork, das lasse ich jetzt mal raus aus meiner Bewertung, ich bin da jetzt mal nicht so picky, dem würde ich natürlich sonst auch irgendwie eine 3 oder 4 geben oder so in einer Einzeldisziplin. Ja, ich gebe jetzt mal hier 8,5 schlecht gepromptete Artworks.
Ja.
Doch, damit kann ich gut leben. Ja, doch, ich glaube schon. Man könnte vielleicht auch auf 9 gehen. Nein, 8,5.
Und damit ist der Prügel auch jod bezahlt, ne?
Genau.
Ja. Schön.
Ja, gerne mehr davon. Und wir werden ja demnächst sie dann live sehen, haben wir ja im Interview schon gesagt. Wobei, da werden wir ja wahrscheinlich nicht ganz so viel von der Platte hier hören. Wenn die da gerade so oldschool unterwegs
sind. Wir werden sehen, was passiert.
Ja? Ja,
wir dürfen ja auch nicht zu viel verraten. Vieles aus dem Interview ist ja rausgeschnitten gewesen, ne?
Ja, stimmt, ja.
Also von daher freue ich mich, wenn wir die Jungs bald mal live sehen dürfen in deiner Heimatstadt.
Genau.
Am 10.05.
Genau, auf dem Gladbeck Metal Bash. Es ist ausverkauft. Ihr braucht euch keine Hoffnung mehr machen. Aber wir freuen uns extrem. Wir freuen
vielleicht
uns sehr.
Vielleicht brauchen die ja noch Tellerwäscher oder so.
Ja, genau.
Ja, mal anbieten.
Ja. Genau. Und also da freuen wir uns jetzt drauf.
Genau. Und bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Tobi.
Ja, mega cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Stefan, hast du noch abschließende Worte? Willst du den Hörern noch was mit auf den Weg geben?
Bleibt gesund. Ja. Esst schön euer Möhrengemüse.
Ja, sonst kommt nämlich der. Hä? Wer kommt dann?
Gravedigger.
Der Gravedigger. Bisschen Deadshot
muss
ich hier noch reinbringen.
Jetzt aber raus. Jetzt aber
schönen
raus.
Abend jetzt euch. Bis bald.
Jetzt aber raus. Tschüss.